Guten Morgen.
Guten Morgen.
Jetzt kommt die Geschichte für die Großen. Ich möchte gleich mit einem Bibeltext einsteigen. Wer gern mitlesen möchte, Lukas Kapitel 18, Vers 9. Lukas Kapitel 18, Vers 9. Es ist eine Geschichte, tatsächlich einfach eine Geschichte, die Jesus erzählt, aber er erzählt ja seine Gedanken und seine Sachen nicht ganz ohne Hintergründe. Und mit diesen Dingen wollen wir uns heute ein bisschen beschäftigen. Lukas Kapitel 18 von Vers 9. Die Geschichte von dem Pharisäer und von dem Zolleinnehmer. Dann wandte sich Jesus einigen Leuten zu, die voller Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen untadelig dazustehen. Und deshalb für alle anderen nur Verachtung übrig hatten. Er erzählte ihnen folgende Geschichte. Zwei Männer gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Ein Pharisäer und ein Zolleinnehmer. Der Pharisäer stellte sich vorne hin und betete leise bei sich: Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie diese anderen Menschen. Alle diese Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zolleinnehmer hier. Ich faste zwei Tage in der Woche und gebe dir den vorgeschriebenen Zehnten, sogar noch von dem, was ich bei anderen eingekauft habe. Der Zolleinnehmer aber stand ganz hinten und getraute sich nicht einmal zum Himmel hinaufzublicken. Er schlug sich zerknirscht an die Brust und sagte: Gott, hab Erbarmen mit mir, ich bin ein sündiger Mensch. Während Jesus diese Geschichte erzählt, befindet er sich auf dem Weg hinauf nach Jerusalem. Das Passafest zeichnet sich ab und es geht mit großen Schritten auf seine Kreuzigung zu. Auf diesem Weg nach Jerusalem trifft er viele Festpilger, die ebenfalls dorthin wollen, von Kreuzigung und all den Dingen noch nichts wissen, aber das Passafest in diesem Jahr erleben möchten. Irgendwie ist er mit dieser Gruppe ins Gespräch gekommen, die sich für etwas ganz Besonderes hielten. Diese Menschen vertrauten darauf, dass sie gerecht seien. Diese Überzeugung verleitete sie sogar dazu, dass sie die übrigen Menschen verachteten. Dieser Gruppe erzählt Jesus nun eine Geschichte und wir wollen versuchen, sie mit den Ohren der Zuhörer oder mit diesen Ohren der Gerechten zu verstehen. Den Schluss der Geschichte kannten sie ja noch nicht. Jesus greift diesen Anlass, die Reise nach Jerusalem auf, um dort im Tempel zu beten, greift er auf. Zwei Menschen blieben die Hauptpersonen dieser Erzählung. Zum einen ein Pharisäer, zum anderen ein Zöllner. Es sind Exponenten der damaligen jüdischen Gesellschaft. Der Pharisäer steht für die Gruppe, zu denen Jesus spricht. Pharisäer galten als sehr gesetzestreue Menschen. Josephus, der Geschichtsschreiber, charakterisiert die Pharisäer folgendermaßen. Von den beiden genannten Gruppen stehen die Pharisäer in dem Ruf gewissenhafter Gesetzesauslegung. Sie schreiben dem Schicksal und Gott alles zu. Rechtes zu tun oder nicht, hänge zwar vor allem von dem Menschen selbst ab, aber es helfe auch, das Handeln und das Schicksal zu jeder Situation mit dazu. Zwar sei jede Seele unsterblich, ich muss diesen Text von Josephus mal anders wiedergeben. Der hat das ziemlich hochgestochen geschrieben. Also, der Josephus berichtet, gibt das Denken der Pharisäer so wieder, dass das Menschen sind, denen das, was in Gottes Gesetz steht, sehr wichtig ist. Sie sehen dann noch, dass Dinge das Leben beeinflussen, zu denen man nicht unbedingt berechnen kann. Aber sofern man es in der Hand hat, sofern man das selber bewerkstelligen kann, muss man doch, so sagen sie, das Gesetz Gottes hochhalten. Und vor allen Dingen sind diese Pharisäer Leute, die ins Volk schauen und sehen, dass viele Leute im Volk viel zu tun haben mit ihrer täglichen Arbeit, mit dem, was sonst so ansteht, und dass diese Leute ja gar nicht so viel Zeit haben, sich über Gottes Gesetz Gedanken zu machen. Und dann kommt dieser sehr praktische und eigentlich sehr wertvolle Gedanke, dass sie sagen, irgendjemand muss diesen Leuten zeigen, wie es am besten geht, Gottes Gesetz umzusetzen und mit Gottes Gesetz zu leben. Und das war die erklärte Lebensaufgabe der Pharisäer, dass sie sich hingestellt haben und gesagt haben, wir müssen Und wir wollen Gottes Gesetz, so wie es die Mosebücher beschreiben, zeigen und leben, damit die anderen Menschen sich ein Beispiel daran nehmen können. Die Pharisäer hielten sich für gerecht. Für die Leute, die es richtig machen. Für die Leute, die anderen Leuten zeigen, wie es am besten geht. Die Zöllner hingegen gehörten zu den Verachteten. Sie waren nicht nur von den Pharisäern verachtet, sondern eben auch vom Volk, weil Zöllner waren der Inbegriff der Sünde. Zöllner waren Leute, die im Auftrag der Obrigkeit Geld einnahmen. Und das ging nicht ganz gerecht zu, weil die Römer setzten einen gewissen Zoll aus, den die Zolleinnehmer einzutreiben hatten. Steuern. Die Römer planten ihre Ausgaben und dachten, wo bekommen wir Geld her? Dort in diesen Gebieten können wir, zum Beispiel in Judäa, können wir Zoll einnehmen. Und sie haben sich schon vorneweg vorgestellt, was für eine Summe zusammenkommen muss und diese Summe festgesetzt. Es gab Verwalter. Diese Verwalter stellten Leute an, wahrscheinlich Juden. Und diese Juden mussten das vorgeschriebene Geld anbringen. Aber sie hatten sonst keinen Verdienst, außer dass sie den Zoll etwas hinaufgeschraubt haben. Und das war das Schwierige, das Verhasste bei diesen Leuten. Die haben sich genommen, was sie brauchten, die haben sich genommen, was sie weitergeben mussten und die haben sich genommen, ihren eigenen Verdienst. Und das machte die Sache so schwierig. Wie kann jemand, so die Frage, der sich nicht um das Volk kümmert, sondern der im Sinne der Besatzer gegen das Volk arbeitet und das Volk ausbeutet, wie kann jemand so jemand überhaupt zum Tempel gehen? Was hat so jemand im Tempel Gottes oder im Volk zu suchen? Das sind so die Personen, die Positionen, die Jesus aufgreift. Und das war sicher sehr lebensnah. Das kannten die Leute, mit denen er gegangen ist. Und jetzt wollte er ihnen seine Gedanken zu diesem Ganzen deutlich machen. Das Gebet des Pharisäers, so wie es Jesus darstellt. Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute. Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Das sind wohl Gedanken, die den Zuhörern für Öl runtergehen. Es ist ihnen eine Ohrenweite. Dieser Pharisäer hat doch recht. Man kann es doch nicht anders sagen. Es ist wirklich anders als bei den anderen. Er ist ein Gerechter. Mit Bewunderung bestaunen sie die Pharisäer und identifizieren sich damit. Wahrscheinlich ist da etwas passiert, was uns allen zu eigen ist. Man braucht ein Ideal, ein Idol, jemanden, dem man nachfolgt. Und dieser Pharisäer malt dieses Ideal. Und sie nicken hoch erfreut, dass er auch den Zöllner ins richtige Licht stellt. Wir können uns wirklich glücklich schätzen, dass wir nicht zu diesem Abschaum, also zu diesen Menschen gehören. Was hat der Pharisäer doch für einen klaren Blick für die Wahrheit? Das Gebet ist aber noch nicht zu Ende, weil der Pharisäer sagt weiter, ich faste zweimal die Woche, ich gebe Zehnten von allem, was ich einnehme. Der richtige Coup, das ist ein richtiger Genuss für die Zuhörer. Wir sehen es ja. Was er gesagt hat, das sind nicht nur fromme Sprüche, sondern er setzt das, was er denkt und was er will und was er gelernt hat, in die Tat um. Von dem Fasten steht wohl im Gesetz des Mose, aber dass zweimal die Woche gefastet wird, verlangt das Gesetz nicht. Der Pharisäer malt sich das als Bonus an. Und doch, oder gerade dadurch, macht er sich zu einem gerechten Mann und macht den Eindruck eines gerechten Mannes auf die Leute um sich herum. Und jeder, der so jemanden sieht, so ein Idol sieht, ist glücklich und freut sich, mit so einem Menschen identifizieren zu dürfen. Wem ordne ich mich zu? Was möchte ich gerne? Die Menschen, die Jesus zuhören, möchten so sein wie dieser Pharisäer. Und es tut ihnen gut, sich mit ihm identifizieren zu können. Aber wie man nun auch das Wort des Pharisäers verstehen mag, eine sichere Entscheidung wird kaum gegeben werden können. Immer kommt darin der Gedanke zum Ausdruck, dass er mehr leistet, als das Gesetz von Gott von ihm fordert. Das entsprach der allgemeinen Überzeugung, die das pharisäische Judentum von den Leistungen hatte. Etwas leisten, Gottes Gesetz erfüllen und vielleicht noch einen Tick mehr, damit Gott auch wirklich zufrieden ist. Auf einmal, so könnte man sich vorstellen, huscht ein Grinsen über ihr Gesicht, denn Jesus erzählt weiter. Der Zöllner, der steht von ferne und wollte seine Augen nicht aufheben zum Himmel, schlug sich an die Brust und sprach, Gott sei mir Sünder gnädig. Ja genau, was sucht so ein Zöllner überhaupt im Tempel? Und wenn da steht, er steht von Ferne, dann mögen Sie sich vorgestellt haben, dass er nicht mal bis zum Heiligtum vor durfte, sondern sich irgendwo im Vorhof verkrochen hatte, wenn er überhaupt dahin durfte. Und am liebsten hätten Sie wohl in Ihren Gedanken, in Ihrer Überzeugung, in Ihrem Mitfiebern mit der Geschichte ihn auch noch aus dem Vorhof, aus dem Tempel ganz hinausgetan. Dieser Zöllner, so muss man ihm wohl zugutehalten, ist sich zumindest im Klaren darüber, dass er im Tempel am falschen Platz ist. Er stellt sich wenigstens abseits, so viel Anstand hat er immer noch. Und er wäre wohl vor Scham erblasst, wenn er diesen großmütigen Pharisäer gesehen hätte oder vielleicht sogar neben ihm hätte stehen müssen. Ach, wie ist doch dieser Zöllner zu bedauern? Kommt er in den Tempel und meint mit einem Brustschlag vor Gott, sich rechtfertigen zu können. Nichts, aber auch gar nichts hat er zu bieten. Keine Gerechtigkeit, keine besonderen Leistungen. Was ist das für ein dummer und armer Zöllner? Typisch, von solch einem heruntergekommenen Sünder kann man ja gar nichts mehr erwarten. Und wir als Zuhörer können wirklich froh sein, eine solche lächerliche Gestalt nicht abzugeben. Diese Erzählung mag den Zuhörern sehr gut getan haben. Rufen wir uns nochmal ins Gedächtnis. Sie sind auf dem Weg nach Jerusalem. Sie sind auf dem Weg, das Passafest zu erleben, eins der großen zentralen Feste, die es in Jerusalem gab. Sie wollten Gott ganz nahe sein. Sie wollten ein Wochenende lang, eine Woche lang, vielleicht zwei Wochen lang, wie lange sie Zeit hatten, dort sein und feiern und dabei sein. Und sie wollten sich nicht mit solchen Leuten abgeben, die ihnen das Leben schwer machen. Wie wir wissen, hat Jesus die Geschichte, die Deutung dieser Geschichte, nicht dem Zuhörer überlassen. Jesus rüttelt diese Leute um ihn herum ganz gewaltig auf. Es ist fast, als ob er sie am Kragen packt und sie auf das hinaufstößt, auf diese Gedanken stößt, die ihm wichtig sind. Er sagt, dieser, und wir sind in den Gedanken noch bei dem Zöllner, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus. Der andere, der Pharisäer, nicht. Man mag sich vorstellen, dass die gerade noch staunenden Zuhörer reichlich verwirrt gewesen sind. Immer noch bestaunten sie im Herzen den Pharisäer und damit auch sich selbst. Sie haben sofort entschieden, dass unbestritten dieser Pharisäer als Gerechter den Tempel verlässt und der Zöllner der Sünder ist. Und jetzt dreht Jesus die Gedanken, die Wertigkeit, die Bewertung dieser Menschen ganz einfach um. Dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, der Zöllner, nicht der Pharisäer. Klammer auf, wenn sich die Leute wirklich so sehr mit dieser Geschichte identifiziert haben und mitgefiebert haben, sagte ihnen praktisch an dieser Stelle, ihr, wenn ihr euch für gerechtfertigt haltet oder für gerecht haltet, für richtig haltet, das wird schwierig, dass ihr gerechtfertigt aus dem Tempel geht. Er trifft sie im innersten Kern ihres Selbstverständnisses, im innersten Kern ihrer Religiosität. Was muss doch für ein Zucken durch die Gesichter dieser Leute gehuscht sein? Das hatten sie nun absolut nicht erwartet. Das ist doch die Höhe. Der Zöllner soll's gerechter sein als der Pharisäer. Auf diesen Gedanken wären sie nun tatsächlich nie gekommen. Das würde ja heißen, dass dieser Sünder, vor dem wir uns ekeln und wo wir intensiv Abstand suchen, den wir höchstens anspucken, wenn wir überhaupt sowas tun, also dass dieser Zöllner gerechter sei als der Pharisäer oder als ich selbst? Leider erzählt uns Lukas nicht, wie diese Menschen in diesem Moment auf Jesus reagiert hätten. Es wäre doch schön gewesen, so einen kurzen Videoclip zu haben, der einmal so in die Runde schaut nach dieser Aussage. Jesus lässt sie erstmal nach Luft schnappen, erklärt ihnen aber dann doch, was er denkt und erklärt, warum er so denkt. Er sagt, denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Was meint Jesus damit? Enthält doch dieser Gedanke durchaus eine Anklage an die Menschen, die ihn umgeben. Umsonst erzählt er es nicht. Jesus hatte eigentlich nichts gegen die Praxis des Fastens und auch nicht gegen die Praxis des Verzehntens. Was wir den Pharisäern neidlos zugestehen müssen, ist, dass sie nicht leichtfertig waren. Sie intensivierten ihre Überzeugung, ja, sie eiferten für Gott. Und das ist, wenn man es werten will, etwas, was Gott möchte, was in den Gesetzen drinsteht, was in der Bibel drinsteht, was uns heute genauso noch anspricht und man muss es anerkennen. Und doch hat sie dieser Eifer blind gemacht. Sie verkennen die wahren geistlichen Tatsachen. Paulus versucht, diesen jüdischen Eifer wie folgt zu beschreiben. Im Römer 10, Vers 1 und folgende Verse steht Folgendes. Liebe Brüder, mein Herzenswunsch und meine Bitte an Gott ist, dass die Angehörigen meines Volkes gerettet werden. Ich kann ihnen bezeugen, dass sie sich mit besonderem Eifer für die Sache Gottes einsetzen. Aber ihr Eifer beruht nicht auf der richtigen Einsicht. Sie begreifen nicht, dass Gott selbst eingegriffen hat, damit Menschen vor ihm gerecht werden können und vor ihm bestehen können. Deshalb suchen sie ihre eigene Anstrengung, um Gerechtigkeit zu erringen, anstatt sich Gott zu unterwerfen, der in seiner Gerechtigkeit, nämlich seiner heilsschaffenden Treue für sie gehandelt hat. Denn seit Christus ist das Gesetz nicht mehr der Weg zum Heil. Vielmehr gilt, alle, die im Glauben auf Christus vertrauen, werden vor dem Gericht Gottes als gerecht anerkannt. Wenn das so stimmt, dann suchen die Pharisäer ihre eigene Gerechtigkeit. Sie eifern für Gott und wollen ihm damit etwas beweisen. Sie können sagen, siehe Gott, sieh her, das alles habe ich geschafft, das alles habe ich für dich getan, bin ich nicht gerecht. Diesem Verhalten sieht Gott eine Doppelmoral. Denn die sich für gerecht halten, meinen mit den Taten für sich, Gott für sich gewinnen zu können. Sie führen ein Doppelleben. Aber das war ja nicht nur zur Zeit Jesu so, auch in alten Zeiten waren diese Gedanken vorhanden. So schreibt Jesaja, sie, bezogen auf das Volk, fragen mich Tag für Tag, warum ich sie solche Wege führe. Wer ein Volk, das sich nicht an das Recht hält und nicht meine Gebote befolgt, fordern sie von mir, dass ich zu ihrer Rettung eingreife und wünschen sich, dass ich ihnen nahe bin. Was für einen Sinn hat es, jammern sie, dass wir Festtage abhalten, deinetwegen Entbehrungen auf uns nehmen und du beachtest es ja überhaupt nicht. Gott redet in verschiedenen Situationen, an verschiedenen Stellen, in den Psalmen, durch die Propheten, immer wieder auch über die Gottesdienste und eigentlich über die Glaubenseinstellung der Leute. Manchmal lobt er dies sein Volk, aber oft genug sagt er, ich mag mit diesen Dingen eigentlich überhaupt nichts zu tun haben. Weder mit euren Festzeiten, obwohl er die ja eingesetzt hat, noch mit euren Gottesdiensten, obwohl Gott sagt, dass Gottesdienste ihm wichtig sind, noch mit sonstigen geistlichen Gehabe, weil er es eben nicht als ehrlich empfindet. Und weil er immer wieder diesen Punkt findet, wer Gottesdienst feiert, wer Festtage feiert, wer Gesetze hält, um alles richtig zu machen, ist auf dem Holzweg. Gerechtigkeit kommt dadurch, dass man sich an Gott wendet, mit Gott umgeht, dass man eine ehrliche Beziehung zu Gott sucht. Matthäus noch einmal, wie euch Gesetzeslehrern und Pharisäern, ihr Scheinheiligen. Ihr gebt Gott den zehnten Teil von allem, sogar von den Gewürzen wie Minze, Dill und Kümmel. Aber um das Wichtigste an seinem Gesetz, um Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue, darum kümmert ihr euch nicht. Darum solltet ihr tun, das eine solltet ihr tun, aber das andere wirklich nicht lassen. Ihr wollt die Menschen führen und seid doch blind. Die winzigste Mücke fischt ihr aus eurem Becher. Klammer auf, um euch nicht zu verunreinigen. Aber ganze Kamele schluckt ihr herunter, ohne mit der Wimper zu zucken. Im Grunde suchen diese Menschen ihre eigene Gerechtigkeit. Nicht vor Gott, sondern vor Menschen. Sie suchen so zu leben, dass sie äußerlich allen anderen bei weitem übertreffen. Wir wären vermutlich in der Nähe solcher Menschen vor Ehrfurcht erblasst, weil sie so vorbildlich nicht nur gerade im Sinne des Gesetzes, aber nicht nur in den Grenzen des Gesetzes, sondern über das Gesetz hinaus lebten. Sie hielten die Reinheitsgebote vorbildlich und achteten peinlich darauf, dass sie sich durch nichts verunreinigen, nicht mal durch das Verschlucken einer Mücke. Diese Werke gaben ihnen Sicherheit. Allen anderen, alle anderen bei Weitem zu übertreffen. Und das ließen sie die anderen auch spüren. Jesus aber sagt ihnen ganz deutlich, wie Gott über solche Dinge denkt. Lukas 16, Vers 15, ihr seid, die ihr euch selbst rechtfertigt vor den Menschen. Aber Gott kennt eure Herzen, denn was hoch ist bei den Menschen, das ist ein Gräuel vor Gott. Gott betrachtet also nicht die Werke, die jeder macht, so beachtlich sie auch erscheinen mögen. So wie eben diese Pharisäer, die noch mehr Gesetze halten, als es notwendig gewesen ist, Gott sieht ihnen genau ins Herz und will diese innere Einstellung sehen und bewerten und sich daran orientieren. Die äußeren Werke der Pharisäer konnten den Blick Gottes in ihre Herzen nicht trügen. Da war Stolz und Überheblichkeit, die Überzeugung der eigenen Vollkommenheit, bestärkt durch die eigenen inneren Werke. Alle Sünden waren im Pharisäer vorhanden, nur konnte er sie verdeckt ausleben, weil er nach außen einen perfekten Mantel, ein perfektes Kleid, einen perfekten Glanz exakt eingehaltener Werke präsentierte. Seine ganze Rechtfertigung bestand in diesem einen Gebet und gründet sich auf diese einige Rechtfertigung. Und Jesus gibt es in seinem Text so wieder, in seiner Geschichte: Ich faste zweimal die Woche und ich gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Ich faste, ich gebe, ich bin gerecht. Das war ja auch die Begründung, wieso er sich so anders dem Zöllner gegenüber äußerte. Frage: Wie schätzt du dich ein? Wodurch fühlst du dich gerecht? Stimmt das, was du sagst, mit dem, was du tust, überein? Oberflächlich? Grundsätzlich? Gibt es ein Doppelleben in dir, wie beim Pharisäer? Bloß, dass jetzt keine falschen Gedanken aufkommen. Ich will das einfach nochmal betonen. Das Grundanliegen des Pharisäers, Gottes Gesetz halten, weil Gott das gern so möchte, ist ja richtig. Sabbats morgens zum Gottesdienst kommen, ist nichts, was irgendwo über das Gesetz hinausgeht, sondern ist etwas, was zum Leben, zur Beziehung mit Gott dazugehört. Bestimmte Dinge tun. Wir haben so unsere Regeln, unsere Gedanken. Das gehört doch alles zum Glauben dazu. Die Frage ist, warum mache ich das? Warum möchte ich das? Und diese Frage lässt sich auch einfach beantworten. Ich möchte gern zu Gott gehören. Ich möchte gern von Gott angenommen sein. Jesu Frage im Blick auf die Pharisäer, die Frage, die wir uns jetzt hier für uns selber stellen wollen: Warum mache ich das? Möchte ich es schaffen, dass Gott sich freut, wenn er mich sieht, weil ich alles richtig mache, weil ich brav im Gottesdienst sitze, weil ich brav meinen Zehnten gebe, meine Gaben gebe? Ist ja alles richtig. Oder sucht Gott nach diesem einen Moment in meinem Herzen, wo ich mich Gott öffne und sage: Gott, ich möchte zu dir gehören. Es gibt so diese dunklen Ecken in unserem Herzen. Eitelkeit, Ärger, Hass, Eifersucht, Rechthaberei, Ehebruch, Lüge, Stolz, Falschheit. Im Neuen Testament stehen genügend oft ganze Listen solcher Dinge. Gott sieht in dein Herz zuerst und dann schaut er nach, was er tut, was du tust. Wir können gute Werke haben. Wir sollen auch gute Werke haben. Wir sollen uns um das kümmern, was Gott wichtig ist. Die Frage ist, bist du ganz mit deinem Herzen dabei? Und die Frage ist, woher erwartest du, dass du richtig bist, dass Gott dich als gut einschätzt? Erwartest du es dadurch, weil du so und so viel tust? Oder erwartest du es von Gott, weil er dich liebt und weil du ihm dein Herz geöffnet hast? Jesus sagt: Wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Das zielt auf diese pharisäische Haltung ab. Es ist schwer möglich, sich zu präsentieren und zu sagen: Gott, habe ich nicht eine weiße Weste? Vertraust du Jesus? Hast du Mut, Farbe zu bekennen? Hast du Mut, ihm zu sagen, wo es klemmt, wo du es nicht schaffst? Hast du Mut, Jesus zu sagen, dass du an diesem Sabbatmorgen so mal überhaupt keine Lust hast, zum Gottesdienst zu gehen? Schaffst du es, Gott zu sagen, dass du das mit dem Zehnten in diesem Monat überhaupt nicht einsiehst? Nicht, dass ich euch diese Regeln erlassen möchte. Das bin ich nicht in der Position dazu, möchte ich auch gar nicht tun. Sondern nur, um bewusst zu machen, es kommt auf diese innere und persönliche Hinwendung, auf den Blick, auf den inneren Blick zu Gott an. Und den Mut zu öffnen und zu sagen, ich weiß, was du willst, aber an der Stelle habe ich ein Problem. Der Blick auf den Zöllner, diesen offensichtlichen Sünder, der, der so im Tempel steht und sich an die Brust schlägt und sagt, Gott sei mir Sünder gnädig, den wollen wir uns noch erlauben. Hier steht ein Mann, der so gar nichts zu bieten hatte. Gar nichts im Sinne des Pharisäers. Er konnte kein gutes Werk vorweisen. Er konnte nur einen einzigen, allein auf die Barmherzigkeit Gottes abzielenden Satz sagen. Gott sei mir Sünder gnädig. Als Aufforderung, als Bitte, als Bewusstsein seiner eigenen Position. Ein ähnliches Gebet lesen wir zum Beispiel von David. Er hat es gesprochen, als er einsehen musste, dass die Sache mit Bathseba nicht ganz so im eigentlichen Sinn gelaufen ist. Im Psalm 51, Vers 3 stehen folgende Gedanken. Gott, du bist reich an Liebe und Güte. Darum erbarme dich über mich, vergib mir meine Verfehlungen, nimm mir meine ganze Schuld, wasche mich rein von meiner Sünde. Ich weiß, ich habe Unrecht getan, meine Fehler stehen mir ganz klar vor meinen Augen. Wer so tief gefallen ist, der kann nur noch auf Gottes Gnade hoffen. Einem offensichtlichen Sünder fällt es oft leichter, seine Sünde einzugestehen, weil sie ja offenkundig ist. Ist der Ruf erst ruiniert? Ihr kennt diese Gedanken. Es gibt manchmal, es gibt so diesen Gedanken, dass es gut ist, sich vor, zum Beispiel vor eine Gemeinde hinzustellen und ganz offen zu sagen, was man falsch gemacht hat. Ein solcher Gedanke mag in bestimmten Situationen im seelsorgerlichen Sinn sehr richtig und sehr heilsam sein. Aber stellt euch mal vor, wir würden jetzt der Reihe nach hier vorne antreten und ganz ehrlich alles erzählen, was wir alles falsch gemacht haben. Das ist schwierig, eben auch, weil wir Menschen sind. Aber Gott möchte diese Ehrlichkeit. Gott möchte, dass wir uns so öffnen und so an ihn wenden und sagen, ich weiß, was du willst. Ich weiß, dass ich es falsch gemacht habe. Kannst du mir bitte helfen? Und dieses kannst du mir bitte helfen, das ist genau das, was dem Zöllner in diesem Moment im Tempel passiert ist. Vielleicht schon vorher. Vielleicht war das der Antrieb, überhaupt erstmal in den Tempel zu gehen. Gott sei mir Sünder gnädig. Und wiederum, David, der nun sehr intensiv in solchen Dingen gelebt hat, in dem Vermögen und dem Wunsch, Gott zu gefallen und dem Unvermögen, das wirklich umsetzen zu können. Und im gleichen Psalm schreibt er, aber wenn ein Mensch dir Geist und Herz hingibt, wenn er mit sich am Ende ist und dir nicht mehr trotzt, das ist ein Opfer, das Gott nicht ablehnt, das Gott möchte. Ein Opfer, das sich lohnt, so wie es hier geschrieben ist. Und Jesaja ergänzt diesen Gedanken. Er, der hohe und erhabene Gott, der Heilige, dessen Thron ewig steht, der sagt, ich wohne in der Höhe, in unnahbarer Herrlichkeit. Aber ich wohne auch bei den Gedemütigten und bei den Verzagten. Ich gebe jedem, der das möchte, neue Hoffnung und neuen Mut. Dieser zerschlagene Geist, wie das oft auch genannt wird, dieser Moment, wo man nicht anders kann, als zuzugeben, dass das, was man im Leben angestellt hat, nicht das Beste gewesen ist. Und dieser Moment, wo ich mich Gott zuwende und von Gott und Gott bitte, mir zu helfen, mir zu vergeben, mich gerecht zu machen, das ist der Moment, wo wir Gott so nah, wie es nicht anders geht. Und das ist der Moment, wo Gott uns nahe ist, der Moment, auf den Gott wartet. Ja, Gott möchte, dass wir uns richtig verhalten. Gott möchte, dass wir uns im Sinne seines Gesetzes verhalten. Aber er möchte vor allem die Ehrlichkeit, dieses innere sich Gott öffnen und sagen, ich kann nicht anders, bitte hilf du mir. Und wenn ich das Neue Testament richtig verstehe, dann ist gerade diese Idee Jesu, diese Frage, wie kann ich Menschen helfen, wie kriege ich Menschen aus diesem ganzen Dilemma, aus diesem ganzen Schlamassel, in dem sie drinstecken, heraus, dann setzt diese Frage genau an diesem Punkt an. Jesus geht nach Jerusalem, als er diese Geschichte erzählt. Er geht zum Passafest, zu dem Passafest, was uns zum Ostern wurde. Er weiß, dass er ans Kreuz geht. Und er setzt mit diesem Punkt, mit diesem am Kreuz sein, eine Lösung für die Frage nach dieser Gerechtigkeit. Sich mit diesen Gedanken auseinanderzusetzen, ist nicht ganz einfach. Ich muss zugeben, jedes Mal, wenn ich auf diese Geschichte stoße, aus verschiedenen Anlässen, der Pharisäer im Tempel, der Zöllner, dann höre ich diese Geschichte gern, weil ich weiß, ich bin nicht so wie dieser Pharisäer. Und dann merke ich aber, dass ich wirklich bin wie dieser Zöllner, und dann tut es mir wieder leid. Ich habe in meinem Leben hart darum gekämpft, Dinge richtig zu machen. Und ich habe es nicht geschafft. Aber an den Punkten, wo ich genau dieses Unvermögen Gott sagen konnte, an den Punkten ging es weiter. Ich hoffe, dass ich euch mit solchen Gedanken nicht irgendwo in die Ecke dränge. Ich hoffe, dass ihr das Anliegen Jesu hören und verstehen könnt. Und ich wünsche euch den Mut, in einer ruhigen Minute Jesus zu sagen, ich kann nicht anders, bitte hilf du und mach du mich gerecht. Amen. Jesus, danke schön, dass du so ein großes Herz hast, mit uns umzugehen. Egal wer wir sind, egal wie wir denken, egal was uns wichtig ist in unserem Leben. Danke schön, dass du uns immer wieder deine Gerechtigkeit anbietest, deine Hilfe, deine Zuneigung, dein Miteinander mit dir. Jesus, danke schön, dass du für uns da bist. Dankeschön, dass du uns erlöst und Dankeschön, dass du uns einen Weg weist auf eine neue Erde hin, in der all diese Dinge überwunden sein werden. Dankeschön, dass du bei uns bist, uns begleitest und ich bitte dich, dass du uns segnest und dass du uns gerecht machst und befreist. Amen.